Verehrte liebe Schwestern und Brüder, ich lese uns ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel. Da schreibt der Apostel seinem Mitarbeiter: Jede Schriftstelle, von Gott eingegeben, ist nützlich. Nützlich zur Lehre, zur Überführung des Sünders, zu seiner Aufrichtung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das alles zu dem Zweck, dass der Gottesmensch voll ausgebildet sei, ganz instand gesetzt zu jedem guten Werk. Ich habe hier einen Gegenstand mitgebracht. Ich zeige Ihnen jetzt nicht ein Ding, eine Sache. Diesen Gegenstand will ich ein wenig beschreiben. Das dafür benötigte Rohmaterial war in früheren Zeiten Lumpen, Leinenlumpen, Baumwolllumpen, die zerfetzt wurden. Man nannte sie auch Haderlumpen. Das war das Rohmaterial. Heute benutzt man stattdessen Holz, Kiefer, Fichte, Pappel, Buche. Für diesen Gegenstand braucht man auch Farbe. Als Farbe hat sich da besonders Lampenruß bewährt, den man mit Firnis versetzt. Außerdem gehört noch ein wenig Leim dazu und vielleicht ein Stück Stoff. Die Produktion dieses Gegenstandes ist ziemlich umständlich. Man braucht verschiedene Maschinen dazu und qualifizierte Facharbeiter. Das Gewicht des Gegenstandes, den ich hier bei mir habe, beträgt gut 500 Gramm. Er ist 18 cm lang, 11 cm breit, 3,5 cm dick. Ein Wort zur Verwendung dieses Gegenstandes. Es gibt Menschen, die ihn verfeuern. Es gibt Menschen, die diese Gegenstände nebeneinander stapeln, an Wänden und die damit dekorativ verschönern. Es gibt auch Menschen, die sich damit stundenlang, tagelang, ja lebenslänglich beschäftigen. Ich müsste mich natürlich schämen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist das wohl für ein Gegenstand? Sie haben es ja längst herausbekommen, das ist ein Buch. Ein Buch aus Papier und aus Druckerschwärze, also ein toter Gegenstand, eine Sache, ein S. Man kann es sogar in die Gegend werfen oder unliebe Menschen damit verprügeln. Und doch etwas Eigenartiges aus solch einem Buch kann über Jahrhunderte hinweg eine Stimme uns erreichen. Ich denke an Abenteurerromane, etwa der Robinson Crusoe. Schon über Jahrhunderte hinweg fasziniert er junge Menschen. Was ist das doch eigenartig, solch ein Ding aus Holz gemacht und ein bisschen Druckerschwärze darin, und das spricht zu uns. Da ist ein Eingeborener, ein Analphabet, der beobachtet einen Weißen, wie er solch ein Ding benutzt. Er schlägt diesen Kasten auf und eine dünne Seite nach der anderen blättert er um, und der Eingeborene betrachtet das Gesicht dieses Mannes. Einmal sieht es sehr ernst rein, fast ärgerlich. Ein andermal strahlt es auf. Plötzlich lacht er ganz hell auf. Dann hört man ihn brummen. Der Eingeborene sagt, es muss ein Geist in dem Ding sein. Das ist ein Ding, das redet. Ob wir das noch wahrnehmen, wie erstaunlich das eigentlich ist, solch ein Buch, solch ein Ding, das redet, da muss ein Geist drin sein. Jetzt gibt es unter den unendlich vielen Büchern in der Welt, die alle mit Lust und Liebe hergestellt werden und oft hinterher in Antiquariaten verkommen, gibt es unter all diesen unendlich vielen Büchern ein Buch, das nicht nur 2 bis 3 Jahrtausende überlebt hat, sondern das heute noch Menschen lebendig macht. Es hat die Kraft in sich, sagt Paulus, dich weise zu machen zur ewigen Rettung. Der Unterschied liegt sicher nicht im Einband. Auch Bibeln haben heute fröhliche Farben. Das Schwarz und der Goldschnitt regieren nicht mehr allein das Feld. Das liegt sicher auch nicht in dem feinen Dünndruckpapier. Ich habe mir erzählen lassen, dass im Krieg und in der Gefangenschaft Soldaten sagten, das Papier ist prima zum Zigarettendrehen. Das kann man offenbar auch damit machen. Da liegt es wohl nicht. Wo liegt es denn? Unser erster Satz: Aus jeder Bibelstelle weht Gottes Geist. Wir werden inspiriert. Erster Satz, wir werden inspiriert. Paulus sagt, jede Bibelstelle, und jetzt kommt ein griechisches Wort, ist theopneustos. Das kann man übersetzen, ist durchblasen, durchweht von dem Geist Gottes. Lateinisch hat man übersetzt, jede Bibelstelle ist inspiriert. Das ist sicher richtig. In jeder Bibelstelle ist der heiße Atem Gottes. Jedes Bibelwort, auch jedes Kai und jedes D, also jedes und jedes Aber, ist durchblutet von der Wirklichkeit Gottes. Jede Bibelstelle ist inspiriert. Aber diese Übersetzung ist nicht ganz genau. Der Bibeltheologe Hermann Krämer hat gesagt, man muss das aktivisch übersetzen. Nicht nur sie ist inspiriert vor 2 Jahrtausenden und ist jetzt ein Kühlschrank mit tiefgefrorener Kost, sondern jede Bibelstelle inspiriert. Und sie tut das auch jetzt. Das heißt, wenn ich dieses Buch aufschlage, dann weht mich nicht der Staub der Jahrhunderte an, sondern dann bläst mich der heiße Atem der Liebe Gottes an. Jedes Wort inspiriert uns. Da muss ich an 1. Mose 2 denken. Da liegt da auf dem Erdboden eine Plastik aus Lehm. Sie kann sich noch nicht rühren und dann kommt Gott und bläst seinen Geist, seinen Atem diesem Klumpen ein und sieh da, der Mensch springt durch das Paradies. Oder da denke ich an Johannes Kapitel 20. Es ist Ostern geworden, aber die Jünger stehen ganz verstört herum. Gleichzeitig mit Ostern ist auch ihre Schuld ihnen wieder auferstanden. Wir sind ja alle miteinander Verleugner und Deserteure. Und da kommt Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und dann bläst er sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Also, wenn die Bibel uns inspiriert, dann ist das der Atem der Schöpfung und der Atem der Neuschöpfung Gottes. Wir werden inspiriert. Das heißt, Gottes Atem will uns anblasen und das auch an diesem Tag. Unser erstes Stichwort. Wir werden inspiriert. Und das zweite Stichwort. Jede Bibelstelle, sagt Paulus, ist nützlich. Zweites Stichwort also. Heute wird profitiert. Es geht ums Profitieren. Vielleicht kommt uns das komisch vor mit diesem Wort nützlich. Das klingt so materialistisch und so egoistisch, das klingt so nach Soll und Haben, nach Prozenten und Dividenden. Passt das denn zur Bibel? Das ist nützlich. Nun, im griechischen Text steht das so, es ist nützlich. Und in der englischen Übersetzung kann man nachlesen, it is profitable. Es bringt Profit, profitabel ist das. Der Heidelberger Katechismus, die Bekenntnisschrift der Reformierten, die ist in der Beziehung sehr praktisch. Da heißt es immer, was nützt uns die Geburt Jesu Christi? Was haben wir davon? Dann, was nützt uns Jesu Christi Kreuzestod? Was hilft uns das? Was nützt uns die Auferstehung Jesu Christi? Was springt für uns dabei heraus? So darf man fragen, weil Gott es so möchte, dass sein Tun uns etwas nützt, dass es eine reelle und reale Sache ist, Brot des Lebens. Wenn man diesem Wort Nutzen einmal nachgeht, Nutzen, dann stellt man fest, dahinter steckt ein ganz uraltes gotisches Wort. Nuta heißt eigentlich der Fischer oder der Fänger oder der Jäger. Dieses Wort Nuta, Nützen, führt uns also in die Zeit zurück, als unsere Vorfahren noch keine Weinberge hatten und noch keine Viehherden und noch keine Felder bestellten, als sie noch Jäger, Freibeuter, Sammler waren. Und wenn es dann gelungen war, so einen Mammut zu erlegen, und wenn man diesen Mammut dann in Portionen zerteilte und in die Höhlen transportierte, und wenn man dann den Bratspieß in Bewegung setzte, und wenn das Fett herablief, wenn das Fett in die Kleidung triefte und in den Bart der Männer, das war Nutzen. Im Alten Testament steht es genauso deftig, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der eine große Beute kriegt. Das ist Nutzen. Und das zweite Stichwort, wir werden inspiriert und dann wird profitiert. Wieso denn? Paulus sagt weiter, es ist nützlich zur Lehre. Deshalb heißt unser drittes Stichwort, wir werden informiert. Bei dem Wort Information dürfen Sie heute bitte nicht an den Nürnberger Trichter denken. bei dem Leuten binnen 20 Minuten jetzt einige Weisheiten ins Gehirn zu drücken seien, sondern informieren meint etwas anderes. Man sagt ja von einem Sportler, in dieser Saison ist er nicht in Form beim VfB. Man muss also sehen, wie man den Mann in Form kriegt. Und so ist das mit dem Wort Gottes auch. Das Wort Gottes möchte uns in Form bringen, so dass wir leben können. Das Wort Gottes nützlich zur Lehre will uns das sagen, was wir brauchen, damit wir das Leben bewältigen. Wir werden informiert. Paulus meint ja mit dem Wort, von dem er spricht, zunächst das Alte Testament. Fürs Neue gibt's natürlich auch. Aber ich nenne jetzt aus dem Alten Testament so ein paar Informationen, die uns lebenstüchtig machen. Da heißt es am Anfang, du Mensch bist ein Geschöpf Gottes. Ich denke, wir wissen das alle. Aber das muss uns immer wieder neu gesagt werden, damit wir in Form kommen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Es hat mich also einer ins Dasein gerufen. Ich bin nicht geworfen ins Nichts. Ich bin nicht irgendein Zufallsprodukt. Oder wie manche junge Leute heute sagen, mich gibt's nur, weil meine Eltern nicht aufgepasst haben. Nein, ich bin, weil Gott mich gewollt hat. Jeder, der hier sitzt, ist ein einmaliges Stück Handarbeit Gottes. Jeder ein Original, jeder ein unverwechselbarer Gedanke. Mit jedem hat Gott etwas vor. Dann brauche ich mich also nicht vor dem Spiegel zu drehen und zu wenden, Spieglein, Spieglein an der Wand. Da kann ja was sehr Unterschiedliches herauskommen. Ich weiß von einem Studenten, der sagte, ich könnte mich küssen. 3 Tage später sagte dann, ich könnte mich umbringen. So geht das auf und ab, wenn wir unser Selbstwertgefühl im Spiegel entwickeln wollen. Aber wenn ich das glauben darf, da gibt es einen, der will mich, dann darf ich dem Matthias Claudius nachsprechen. Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Vielleicht gibt's das in unserem Leben gelegentlich auch, dass wir sagen, muss es mich eigentlich geben? Würde der Welt etwas fehlen, wenn ich nicht da wäre? Wenn er aber etwas mit mir vorhat, mich bei meinem Namen ruft, dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Wen Gott geschaffen hat, der ist immer schön. Auch wenn die Schönheit gerade nicht in Mode sein sollte. Wir werden informiert. Eine andere Aussage aus dem Schöpferglauben. Ja, wenn das so ist, dass ich aus Gottes Hand komme, was passiert dann, wenn der Mensch aus Gottes Hand sich herausbegibt? Das Grundstück der Missionsschule in Unterweissach wird von einem Bach durchflossen. Und in dem Bach gibt es sehr fröhlich und eifrig sich bewegende Forellen. Ich stelle mir vor, ich würde solch eine Forelle aus dem Bach herausholen und sie auf die seitliche Wiese werfen und dann mich daneben stellen und zugucken. Dann würde ich vielleicht auf den Gedanken kommen, das scheint ihr wunderbar zu bekommen, das Trockene. Wie sie schnellt, wie sie um sich springt, wie sie zuckt, sie wird so richtig vital. Aber jeder Fachmann würde mir sagen, ja, merkst du denn nicht, dass das Todeskrampf ist? Das sind letzte Zuckungen eines erstickenden Lebewesens. Zurück ins Wasser mit der Forelle. Das heißt, die Forelle ist nur in ihrem Lebenselement, dem Wasser, frei. In der Bindung an ihr Lebenselement hat sie ihre Freiheit, so wie der Vogel frei ist in der Luft. Und wir Menschen, jetzt werden wir wieder informiert, wir gehören in das eine Lebenselement. Da sind wir frei, wo wir bei Gott sind, wo wir in Gott atmen und leben und sind. Da sind wir. Und das gilt für das ganze Weltall. Es ist ein schwäbischer Philosoph gewesen. Ich glaube, es ist typisch für einen Schwaben. Der große Schelling, der hat einmal gefragt, warum gibt es überhaupt etwas? Und warum gibt es nicht nichts? Das ist eine schwäbische Frage. Warum gibt es überhaupt etwas? Und warum gibt es nicht nichts? Warum gibt es das ganze Weltall? Da kann man von der Bibel her nur antworten, weil da der große Gott der Liebe ist, der viel Leben um sich haben wollte, Milchstraßen und Atome und Moleküle und kennt auch dich und hat dich lieb. Deshalb gibt es die ganze Welt. Und weil es diesen Gott gibt, der sie geschaffen hat, kann sie auch nur durch diesen Gott zu ihrem Ziel kommen. Wir haben ja heute den Eindruck, diese Welt steht vor ihrem Ruin. Wir sind alle gepackt von Zukunftsängsten oder von No-Future-Parolen. Es hat ja doch alles keinen Zweck mehr. Die Welt ist unterwegs zum Mülleimer. Wir Christen wissen, dass die Welt ein Ende hat. Aber das wird nicht der Mülleimer sein, sondern die Herrlichkeit Gottes. Deshalb wissen wir Christen auch, dass Menschen die Welt nicht heil machen können. Weder die Leute mit der roten Fahne, die sagen, Revolution tut's, noch die Menschen mit dem weißen Kittel, die sagen, die Technologie macht's, wenn man erstmal die Erbanlage manipuliert hat. Dann haben wir lauter Heilige. Und auch die Leute mit dem grünen Kleeblatt, so wichtig sie sind, die uns auf die Umweltgefährdungen aufmerksam machen, werden die Welt nicht heil machen. Nein, wir brauchen einen, der alles neu macht. Blumhardt hat das ja einmal gesagt, Gott ist nicht der Kaputtmacher, er ist der Neumacher. Deshalb wissen wir, was immer auch kommt, er kommt. Und deshalb sind wir informiert, das heißt in Form gebracht. Wir brauchen nicht die Köpfe zu schütteln, die Köpfe zu senken und die Augen niederzuschlagen, sondern bei uns heißt es Kopf hoch, es ist Advent, erhebet eure Häupter, euer Herr kommt. Wir sind informiert. Was tut die Bibel? Wir werden inspiriert, der Geist Gottes bläst uns an. Hier wird profitiert, da gibt es Nutzen, wir dürfen uns freuen. Wir werden, das haben wir gerade gesagt, in Form gebracht, informiert. Nun das vierte Stichwort. Nützlich ist die Schrift, sagt Paulus, zur Aufdeckung der Schuld. Wir werden korrigiert. Sind Sie schon einmal von der Bibel enttäuscht worden? Nicht, wenn es um Gott geht, aber hoffentlich ja, wenn es um uns selber geht. Enttäuschung ist nämlich etwas ungeheuer Wichtiges für unser Leben. Enttäuschung heißt nämlich, unsere Täuschungen werden zerschlagen. Unsere Illusionen werden zertrümmert. Und das kann die Bibel großartig. Uns unsere Illusionen nehmen über uns selber und unsere Einbildungen zerschlagen. Oh ja, die Bibel kann einen sehr enttäuschen. Dass wir das endlich wahrnehmen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das erste Brüderpaar der Weltgeschichte, 1. Mose 4, der erste Mord. Die erste große technische Erfindung der Menschen, dass man nämlich Lehm zusammenbringen kann, Ziegel daraus backen, und dass man solche gebrannten Ziegel mit Erdharz zu einem Bauwerk zusammenfügen kann. Die erste Erfindung der Menschen, der erste große technologische Wurf, bringt schon den Menschen dazu, größenwahnsinnig zu werden und Gott stürzen zu wollen. Und so geht es durch die ganze Bibel, Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, böse von Jugend auf. Da hat der König David, wie er meint, einen perfekten Ehebruch und einen perfekten Mord zustande gebracht. Und alles hat so wunderbar geklappt mit dieser Bathseba. Nur, dass es heißt, die Sache gefiel dem Herrn übel. Und dann kommt der Prophet Nathan und kommt dieser eine Satz, Atahaish, du bist der Mann. Und dieser Satz, Atahaish, der ist wie eine Nadel, die man in einen Luftballon hineinsticht. Da ist der David zerstört und zerbrochen. Ob wir das kennen? Dass die Bibel uns korrigiert, indem sie uns enttäuscht, uns die Illusionen über uns nimmt, dass wir ganz klein und arm werden. Ludwig Hofacker hat das ja einmal wunderschön gesagt, wenn man nachts in mein Studierzimmer kommt, ist das so herrlich, ist bei mir ähnlich. Wenn es dann das Morgengrauen kommt, dann sieht man, da liegt ja ein Stuhl umgekippt. Wenn es dann hell wird, dann sieht man, was für ein Durcheinander auf dem Schreibtisch herrscht. Und wenn dann erst die Sonne durchs Fenster kommt, dann sieht man sogar die Staubpartikel in der Luft tanzen. Je näher wir diesem Herrn kommen mit seinen feurigen Augen, desto mehr werden wir enttäuscht von uns selbst. Deshalb ist die Bibel nützlich zur Aufdeckung der Schuld. Wir werden korrigiert. Aber es geht fröhlich weiter. Wir werden nicht nur korrigiert, sondern jetzt heißt es fünfte Stichwort, nützlich zur Besserung. Wir werden renoviert. Ich sage nicht, wir werden repariert. Wir sind nicht für Gott ein altes Auto, das noch einmal durch den TÜV soll. Wir werden nicht repariert, sondern renoviert, das heißt neu gemacht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Neue Menschen. Luther hat das einmal wunderschön gesagt. Ich sage das jetzt für diejenigen, denen es so ähnlich geht wie mir, wo die Haare nachlassen und man Probleme mit den Zähnen kriegt. Und der Bruder Meier sagt, Probleme mit dem Hören kriegt man. Luther sagt einmal, wir, die wir in Christus sind, novi homines sumus, wir sind neue Menschen, non senescimus in aeternum. Wir werden in Ewigkeit nicht alt. Wer ein neuer Mensch ist, der wird in Ewigkeit nicht mehr alt, denn er hat das neue Leben bekommen, auch wenn auf Erden Alterserscheinungen eintreten. Wir, die wir in Christus sind, wir sind neue Menschen und wir werden nicht alt in Ewigkeit. Wir werden renoviert. Man kann auch sagen, wir werden regeneriert. Wir bekommen sozusagen einen ganz neuen Ansatz, einen ganz neuen Ursprung. Von oben, von Neuem werden wir geboren. Man kann auch sagen, wir werden rehabilitiert. Wir ausgeflippten Leute kommen wieder zu Stand und Wesen. Das ist so herrlich in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie er nach Hause kommt, da bekommt er Sandalen an die Füße. Und das ist das Zeichen des freien Mannes im Unterschied zum Sklaven. Und dann bekommt er das erste Kleid um, so heißt es wörtlich. Das ist das Kleid, das den Sohn auszeichnet, das ist sozusagen die Ehrenrobe. Und dann bekommt er einen Ring an die Hand und das ist kein Schmuckstück, sondern ein Siegelring. Jetzt wird er Prokurist. Da kommt der Lump nach Haus, der sein Geld durchgebracht hat und der Vater macht ihn zum Prokuristen. So wird man rehabilitiert. Das ist Gottes Stil, er erneuert uns. Im Griechischen steht da das Wort nützlich zur Aufrichtung, epanorthosis. Ich habe Ihnen das griechische Wort genannt, weil Sie ein Stück daraus sich erkennen, nämlich das Wörtchen ortho, also Orthographie. Es ist gut, wenn man dreierles S und anderes S richtig unterscheiden kann. Richtig zu schreiben ist gut, Orthographie. Orthopädie, es ist gut, wenn man keinen krummen Rücken bekommt. Orthodoxie, es ist wichtig, dass man die rechte Lehre hat. So heißt es hier, wir werden recht gemacht. Epanorthosis. Dieses griechische Wort orthos hat eigentlich zwei Richtungen. Einmal zeigt es senkrecht nach oben. So hat Gott sich nämlich den Menschen gedacht. Zwischen all den Tieren und anderen Lebewesen das Wesen, das senkrecht stehen darf. So ein Signal des Schöpfers, so ein Stück Ebenbild des Schöpfers, senkrecht. Und wir Menschen, von Gott getrennt, sind im Grunde verkrüppelt und verbogen, verdreht. Luther sagt einmal kräftig, wir sind eingekrümmt in uns selbst. So wie jemand, der immer auf seinen Nabel schaut. Eingekrümmt in uns selbst rotieren wir um uns. Und jetzt kommt Gott und gibt uns wieder Stand und Wesen. Da sagt Jesus zu einer verkrüppelten Frau, warum soll ihr denn nicht geholfen werden? Sie ist doch Abrahams Tochter und er macht sie wieder senkrecht. Das ist die eine Bedeutung von diesem Wort orthos, diese Richtung. Und die andere Bedeutung von orthos heißt stracks geradeaus. Das heißt, eine Zielrichtung muss man haben. Dass wir Menschen von unseren krummen Touren, von unserem Taumel und Schlingern, von unserem Taktieren und Hin- und Hermachen einen klaren Kurs bekommen. Meine Frau und ich, wir haben zu tun mit einer Alkoholikergruppe, mit einer Blaukreuzgruppe in Waiblingen. Und das ist schon etwas Großartiges, wenn da Menschen erzählen können, Jesus hat uns vom Alkoholismus freigemacht. Die werden buchstäblich in doppelter Richtung, orthos. Vorher haben sie sich hin und her gewälzt, jetzt können sie wieder aufrecht gehen, was ein Trunkener bekanntlich nicht kann. Und sie sind im Zickzackkurs über den Fußgängerstreifen gegangen, jetzt können sie wieder gerade gehen. Und das noch in einem viel weiteren Sinn. Jetzt hat ihr Leben wieder ein Ziel. Wenn wir das doch alle mit neu entdecken würden, Alte mit den Jungen, wie sind wir herrlich dran, dass wir einen solchen Gott mit so klaren Weisungen haben. Wir müssen nicht untergehen im Sextraum oder Sextrauma unserer Zeit und auch nicht im Zukunftsalbtraum. Wir haben einen Herrn, auf den wir entgegengehen. Wenn die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Es ist also eine reiche Palette, die uns die Bibel da auftischt. Wir werden inspiriert und da wird profitiert. Und Gott sorgt dafür, dass wir informiert werden. Wir werden korrigiert, aber nicht nur das, wir werden renoviert. Und jetzt das sechste Stichwort. Wir werden mobilisiert. Mobilisiert, in Bewegung gebracht. Paulus sagt nämlich, nützlich zur Erziehung. Ich weiß nicht, ob alle bei dem Wort Erziehung sich innerlich freuen. Manche denken da vielleicht an Schule, manchen fällt das Wort autoritär ein oder die letzte Lateinarbeit. Manche denken bei Erziehung an Knüppel und Rute. Dabei ist das Wort Erziehen doch etwas ganz Positives. Da steckt ja das Wort Ziehen drin, Ziehen. Und da weiß auch im Garten, da wird Salat gezogen. Und Radieschen werden gezogen und alle Jahre werden 3 Schweine aufgezogen. In der Nachbarschaft, da haben wir eine Baumschule, da werden Bäume gezogen. Das lateinische Wort erziehen, educare, heißt eigentlich jemand herausführen aus dem Dreck, sodass er wirklich leben kann. Das ist das, was Gott an uns tut, er zieht uns zu sich. In einem Gemeinschaftslied heißt es, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft, er muss ziehen. Und in der Johannespassion im ersten Teil gibt es eine sehr schöne Sopranarie, die fängt sehr fröhlich an. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und die Flöte macht die fröhliche Bewegung vor. Und mittendrin ist es so, als ob dem Menschen klar wird, ja, so mit den fröhlichen Schritten geht das nicht immer. Da heißt es plötzlich vom Ziehen und Schieben. Und dann gibt es so chromatische Halbtonschritte mitten in der Arie. Das ist eigentlich das, was Gott tut. Vielleicht marschieren wir gelegentlich mit freudigen Schritten, aber dann kommen die Krisen und wie gut ist es, dass er uns dann zieht und dass er schiebt, dass er uns nicht verkommen lässt. Da habe ich ein ernstes Gespräch zu führen mit einem Mitmenschen. Herr, gib mir Weisheit, zieh mich. Da liegt eine mühevolle Arbeit vor mir, vielleicht ein Examen. Herr, gib mir Freude und Gelingen dazu, zieh mich. Da bin ich von schwierigen Zeitgenossen umgeben. Herr, gib mir Geduld und Liebe zu ihnen. Herr, zieh mich. Wir werden gezogen. Wozu denn? Paulus sagt, damit der Gottesmensch voll ausgebildet sei, instand gesetzt zu jedem guten Werk. Aufs gute Werk kommt's also an. Es gibt ja manche Leute, die kriegen da eine pseudoprotestantische Gänsehaut, wenn sie das Wort Werk hören. Meinen, das sei also ganz katholisch. Aber so ist das im Neuen Testament nicht. Paulus sagt einmal im Epheserbrief, nicht auswerken, damit wir uns ja nicht rühmen. Wir haben uns nicht aus unseren eigenen Werken produziert, aber zu guten Werken. Als wir ins Schwabenland zogen, das ist nun schon ein Jahrzehnt her, da hat uns die Apfelbaumblüte so erfreut. Das ist etwas Herrliches, so in einem Wiesental, wenn diese wundervolle Pracht der Blüten entsteht. Und manche fahren extra zum Bodensee, zur Apfelbaumblüte. Aber im Herbst haben wir eigentlich schon mitbekommen, es geht den Schwaben gar nicht um die Blüte, es geht ihnen um den Most. Nicht wahr? Sollte es denn Gott bei den Apfelbäumen, wenn es bei den Apfelbäumen und den Schwaben so ist, wie sollte es denn bei Gott anders sein? Er richtet uns auf, damit wir ihm fröhlich dienen können. Vor einiger Zeit hörte ich von Campingmissionen in der DDR. Das kann es natürlich offiziell nicht geben. Aber natürlich können junge Christen auch zwischen anderen Leuten Camping treiben auf einem Campingplatz. Sie haben da ein Zelt und 2 Zelte nebeneinander stehen und drumherum sind andere Zelte und schon nach ein paar Tagen gibt's Gespräche. Was seid ihr für Leute? Was seid ihr für Leute? Was ist denn aufgefallen? Ich sag's mal ganz grob. Die Nachbarn sagen, bei euch wird nicht gesoffen, bei euch wird nachts nicht randaliert und ihr schlaft nicht durcheinander, ihr hurt nicht. Und dann gibt's Gespräche. Es ist in unserer Welt heute so, dass die elementarsten christlichen Verhaltensweisen schon die ganze Welt Kopf stehen lassen. Wer nicht säuft, nicht randaliert und nicht hurt, ist eine Provokation für unsere ganze Welt. An dieser Stelle sind wir Christen entweder ein Stück Anti-Gesellschaft, ein Stück Alternativgesellschaft oder wir sind überhaupt nichts. Salz und Licht der Erde. Dazu möchte er uns haben. Paulus hatte eine große Sorge. Paulus hatte die große Sorge, er könnte nur selig werden. Wissen Sie, dieser Satz nur selig ist ja sehr wichtig. In einer Welt, wo es so viel Allotria gibt, dass wir ja auf Kurs bleiben, nur selig. Aber in 1. Korinther 3 sagt er, es wird einmal sein wie bei einem großen Brand. Und wer in seinem Leben dann nur Stroh und Stoppeln hatte, bei dem wird alles verbrennen. Und dann sagte er, selbst wird selig werden mit dem Brandgeruch in den Haaren. Und das möchte ich nicht, sagt Paulus, nicht nur selig, dass alles, was ich getan habe, alle meine Lebensjahre für die Sache Gottes nichts eingebracht haben. Ein ganzes Leben vertan ohne Frucht für Gott, nirgendwo den Namen Gott groß gemacht, ihn vielleicht im Munde geführt, aber doch uns selbst gemeint. Nirgendwo Menschen, die nach unserem Tod Gott dafür danken, dass wir gelebt haben. Dass doch unser Leben ausgerichtet sei, Frucht zu bringen für ihn. Wir werden mobilisiert. Ich nenne die Stichworte nochmal und dann füge ich zum Schluss eins dazu. Der Geist Gottes inspiriert uns. Er bläst uns an. Jetzt leben wir. Da wird profitiert. Wir sind reiche Leute. Wir werden informiert, in Form gebracht, sodass wir leben können. Wir werden korrigiert, unsere dummen Illusionen über uns werden uns zerbrochen. Wir werden renoviert, wir bekommen in Jesus Christus ein neues Leben. Wir werden mobilisiert, wir kommen in Bewegung bis zur Ewigkeit hin, sodass unser Leben non frustra war, nicht frustriert, dass es etwas ausbringt fürs Reich Gottes. Am Schluss, was kann ich anders tun? Ich möchte animieren. Es gibt ja heute den Beruf des Animateurs. Für den Urlaub muss man Leute in Bewegung bringen und das nennt man animieren. Ich möchte sie eigentlich animieren zum Bibellesen. Eine schöne Pointe hat mir der Bruder Schäffbuch schon vorweggenommen. Luther hat, als er die Bibel übersetzt hatte, seinem Herrn Käthe, das war seine Frau, 50 Gulden versprochen, wenn sie die Bibel einmal durchliest. Bis Ostern, sagte er. Und im November schreibt er, jetzt ist großer Eifer da, sie ist schon beim 5. Buch Mose. Ob sie es geschafft hat, wissen wir nicht. Vor allen Dingen wissen wir nicht, ob Luther je 50 Gulden hatte. Wenn er 50 Gulden hatte, dann hatte sicher der Herr Käthe sie eh immer schon in Verwahrung. Aber was ich damit sagen will, ich möchte das von vorhin unterstreichen. Liebe Eltern und Großeltern, investieren Sie da Ihr Geld. 100 Mark fürs Neue Testament, wenn es durchgelesen ist. Das sind keine Fehlinvestitionen. Ich schließe mit etwas Persönlichem. Vor einem Jahr im Urlaub haben wir unseren Ältesten durch einen Motorradunfall verloren. Das beschäftigt uns natürlich bis zum heutigen Tag. Und wir wissen noch, als er vor der Fahrt in den Urlaub, er fuhr mit Freunden, sein Gepäck packte, da ging es um die Frage, was nehme ich alles mit? Nicht wahr? Ein Motorrad hat ja keinen Kofferraum. Es kann nur wenig sein und man muss genau überlegen. Er war ein junger Mann, den schon das Evangelium erreicht hatte. Er war angefasst von Gott, aber es gab noch sehr viele Fragen und Unklarheiten bei ihm. Und er wollte auch nicht einfach deswegen glauben, weil seine Eltern das taten. Meine Frau hat sich überlegt, ob er wohl dieses ganz kleine Mini-Neue Testament mitnimmt. Von den Gideons hat er erst geschenkt bekommen, dieses ganz kleine. Soll ich es ihm vielleicht zwischen die Wäsche schmuggeln, damit es doch dabei ist? Sie hat es dann nicht getan. Es gibt auch Stunden, wo man seine Kinder in Sachen Glauben nicht manipulieren darf. Als dann nach dem tödlichen Unfall sein Gepäck zurückkam, da fanden wir nicht das kleine Gideon-Testament, sondern diese ausgewachsene Konfirmandenbibel. Und es war uns schon ein Trost, dass das Wort des Lebens mit unterwegs war auf der Straße des Todes. Und was hätten wir Eltern machen sollen, wenn nicht dieses Wort uns begleitet hätte in den Wochen und Monaten, die dann kamen? Wenn das Wort uns nicht die Vergebung zugesprochen hätte? Ich war, wir meinen es ja alle mit unseren Kindern gut, aber was machen wir alles verkehrt? Wenn dieses Wort uns nicht die Vergebung zusprechen, wenn dieses Wort uns nicht das ewige Leben zusprechen und wenn dieses Wort uns nicht sagte, der das gute Werk angefangen hat, auch bei unserem Jungen, der wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Animieren möchte ich Sie, herzlich einladen. Leben Sie mit diesem Wort. Es ist das Leben drin. Amen.
Ich hoffe, dass es bei Ihnen so ging. Dass ich mich freue auf jeden Tag Bibelstudium. Und dass ich die ganze vieldimensionale Weite des Wirkens Gottes entdecke. Ganz herzlichen Dank. Es bewegt uns immer auch das Persönliche. Auch bei Gerhard Mayer Es ist einfach eine Frage, wie lange er seinen Dienst tun kann. Und das ist immer gut, wenn das auch anklingt, weil viele von Ihnen solche Fragen mitgebracht haben. Jetzt habe ich den Willi Ehret gebeten, der kommt gerade nach 4 Jahren Entwicklungshilfeeinsatz in Nigeria zurück. Komm mal her. Würde mich noch interessieren, wir haben ja das provozierende Thema, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du bist ja Landwirtschaftsspezialist, Hohenheimer, Ausbildung an der Universität und hast Hühnerzucht eingeführt, dass die Leute endlich wieder vernünftige Eier zu essen kriegen. Jeder wird auch sagen, das genügt doch, die Leute brauchen hauptsächlich was zwischen die Zähne und dann ist gut. Warum sagst du als Landwirtschaftsentwicklungshelfer, es ist ganz wichtig, dass wir nicht allein das geben, das ist eine Arbeit der Mission, sondern auch das Wort Gottes verkündigen?
Dazu möchte ich das Beispiel anführen von Nordnigeria in Kaltungo, wo wir gewohnt haben. 70 Jahre vergangen, dass die Missionare von Amerika dorthin gekommen sind. Vorher haben die Leute am liebsten ihre Mitbürger im nächsten Dorf gefespert. Die waren also Kannibalen. Nach 70 Jahren Missionsarbeit, das inspirierte und kraftvolle Wort Gottes hat die Menschen ganz umgedreht. Heute sind dort mindestens 80% Christen. Sie haben mittlerweile etliche Missionare aus ihrem eigenen Gebiet ausgesandt in weitere Gebiete von Nigerias. Da gibt's Leute zwischen Nigeria und Kamerun, die leben noch so wie in der Steinzeit. Die leben jetzt noch so wie die Leute in Kaltungo vor 70 Jahren. Sie haben Missionare gefunden, die dort hingegangen sind und innerhalb von kurzer Zeit, von 4 Jahren, sind schon 7 Gemeinden mit über 200 Leuten entstanden. Und das zeigt ja, dass das Wort kraftvoll ist, dass es Leute verändert von innen raus und dass es einen ganz anderen Blickpunkt fürs Leben gibt.
Es ist ja ganz entscheidend, wenn das Wort Gottes so viel dort macht in Afrika, kann der Geist Gottes durch dieses Wort hindurch auch bei uns so viel bewirken. Uns interessiert noch ein Wort, was ist jetzt mit diesen Unruhen in Nordnigeria und diesen abgebrannten Kirchen? Ich müsste doch noch sagen.
Also ich habe die letzten Informationen nicht mitbekommen. Im März war es ziemlich kritisch. Die Moslems haben in einigen größeren Städten bis auf 2 Kirchen alle abgebrannt. Und es war so beeindruckend von anderen Leuten dann zu hören, am nächsten Sonntag waren alle Leute wieder in der Kirche. Abgebrannt, kein Dach. An den Fenstern hat schwarz ausgesehen, wo die Flammen emporgegangen sind, aber die Menschen haben sich weiterhin getroffen. Viele sagen, das hat uns gut getan. Jetzt müssen wir nämlich hinstehen und unsere Kirchen wieder aufbauen und auch Gemeinschaft praktizieren.
Diese evangelikale Kirche von Westafrika hat über 600 eigene Missionare, glaube ich, jetzt ausgesandt, mehr.
Es sind 650 Missionare, die von Nigeria, in Nigeria und die angrenzenden Länder ausgesandt wurden.
Schön, dass wir das auch noch gehört haben. Vielen Dank, Willi Ehret. Und auch ein Verbundensein mit manchen, die hier sind, im Dienst der Mission oder die draußen stehen und die Sie bitte grüßen, auch von dieser Konferenz. Bevor wir das nächste Lied singen, muss ich Ihnen noch etwas sagen. Es ist eindrucksvoll, wenn man die über 30 Jahre Ludwig-Hofacker-Vereinigung überblickt, dann kann man staunen. Es gibt nicht einmal Mitgliederlisten. Nicht mal Mitgliederlisten haben wir. Wir haben Versand von dem Heft, das können Sie sich bestellen, unsere Freundesbriefe. Aber das Wunderbare war, dass wir ohne jede Struktur immer wieder handeln konnten. Flugblätter herausgeben. Lange bevor ich dazugestoßen bin, waren das die Gründer der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, die in der Bibelfrage gemahnt haben in der Kirche. Und es ist schwer, wenn wir heute die Entleerung unserer Gottesdienste sehen. Dann kam die Gründung des Albrecht-Bengel-Hauses und viele Aktivitäten. Jetzt für die Kinderkirche zum Erzählen der biblischen Geschichten, was die Ludwig-Hofacker-Vereinigung hier tut. Eine ganze Reihe von Diensten, auch diese Konferenz hier. Und das können wir nur tun, weil so viele Opfer geben. Ich möchte Ihnen heute danken. Gestern die Jugendmissionskonferenz. Wir mussten nicht für die Unkosten opfern lassen, weil wir denken, das machen Sie heute. Die haben gestern geopfert für die Missionare, die ausgesandt werden. Und wenn Sie mithelfen wollen, dass in unserem Land das Wort Gottes verbreitet werden kann, dass wir mithelfen, auch in der Kirche wieder zu mahnen zum Wort Gottes, dann können Sie nachher jetzt während des Liedes etwas in die Becher hineinwerfen, das ganz dort zugefügt wird. Wir wollen nun miteinander das Lied singen, der Herr, mein Hirte, führe mich. Unserem Liedblatt Seite 9, Nummer 16. Ein Lied, das überall in der Welt gesungen wird. Eines der verbreitetsten Lieder, die Vertonung des 23. Psalmes. Der Herr, mein Hirte, führe mich. Wir singen alle 5 Verse.